Und dann wird er krank und stirbt und die Frau sagt zu ihm, du erinnerst Gott an meine Sünden und jetzt ist mein Sohn tot. Logische Konsequenz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und du, Mann Gottes, weil du hier bist, hat Gott quasi ein Augenmerk auf unser Haus gelegt und jetzt sieht er meine ganze Schuld und meine ganze Sünde. Bis jetzt habe ich mich immer ganz gut vor ihm verstecken können, aber jetzt, seitdem du da bist, sieht Gott meine Schuld. Und jetzt ist die Konsequenz, dass mein Sohn tot ist. Okay, zugegeben, der hätte schon vor einiger Zeit sterben können, weil wir eigentlich verhungert wären schon länger. Und Gott hat ein Wunder, aber das vergisst man wieder ganz schnell. Ne? Das, was Gott so tut, das vergisst man manchmal ganz schnell, weil man schnell das sieht, was er eben nicht tut oder was er in unseren Augen falsch tut. Das sehen wir irgendwie viel schneller und viel einfacher als das, was er Gutes tut. Hat sich nichts geändert in der Menschheitsgeschichte. Und dann nimmt Elia, mein Gott ist Jahwe, den Jungen und trägt ihn hinauf in sein Zimmer. Er hat inzwischen Gästezimmer im Haus der Witwe und so und trägt ihn hinauf. Das ist ganz wichtig, das hinauf. Und dann betet er und sagt, Herr, mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Das macht er dreimal. Manchmal muss man öfter als einmal beten für etwas. Herr, mein Gott, lass das Leben wieder zurückkehren in dieses Kind. Und dann fängt er wieder an zu atmen. Und das Herz fängt wieder an zu schlagen. Und dann nimmt er ihn und dann steht da in 1. Könige 17, dass er ihn herunterbrachte. Logisch, war ja vorher raufgegangen in sein Zimmer und jetzt bringt er ihn runter. Das Tote hat er hochgebracht und das Lebende bringt er runter. Der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Die Leute, die am Kreuz stehen und Jesus reden und schreien hören, die denken, Eli, Eli, lass ihn, gib ihm mal einen bitteren Wein. Der ruft nach Elia, obwohl er ja schon etliche Jahrhunderte tot ist und so. Nee, Jesus hat nicht nach Elia gerufen. Sondern er hat das gleiche Gebet gesprochen wie der Elia, nämlich mein Gott. Das ist das, was der Elia hier auch gebetet hat. Mein Gott, mein Herr. Und das finde ich so faszinierend, wie sich da so manches miteinander verknüpft. Und dann greift Gott ein von oben her und Leben kommt zurück. Ich wünsche dir, dass du erlebst, wie Gott immer wieder von oben her eingreift in deinem Leben. Aber ich wünsche dir auch, dass er nicht nur dann dein Gott ist, wenn er eingegriffen hat. Der Elia sagt nicht, wenn du Gott jetzt eingreifst, dann bist du mein Gott. Nee, er sagt, dass mein Gott, bevor das Wunder passiert, nicht danach. Wir denken manchmal, wenn Gott mir das und das gibt, dann ist er mein Gott. Und wenn er mir das und das nicht gibt oder das und das nicht gewährt oder so, dann ist es nur der Gott. Der Elia sagt, mein Gott, von Anfang an. Und der Thomas, der Jesus begegnet nach der Auferstehung, was hat er schon Großartiges erlebt vorher? Klar, der hat Jesus erlebt, aber kein Seelenpinselei, irgendwas, sondern er hat einfach nur gesehen, Gott lebt. Und die Tatsache, dass Gott lebt, hat ausgereicht zu sagen, es ist mein Herr und mein Gott. Das ist das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und keinen anderen. Nämlich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken sollst du ihn lieben, sagt ein Gesetzeslehrer, der mit Jesus im Gespräch ist. Das ist die Zusammenfassung letztlich, von den ersten drei Geboten eigentlich, aber heute im Besonderen vom ersten. Das ist dieses ganz, ganz wichtige Gebot für Juden, aber auch für uns. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dem Prüfen von deinem Herzen. Wenn in deinem Herz Sorge drin ist, dann ist es nicht von Gott. Und es dient auch nicht dazu, Gott die Ehre zu geben, wenn du deine Sorgen mit dir selber rumschleppst. Und deine Ängste und deine Nöte und deine Zweifel und deine Fragen und deine Sünde und deine Schuld und dein Festhalten an schlechten Gewohnheiten und so weiter, weil das nicht von Gott ist. Dann ist dein Herz zerrissen, dann ist es geteilt zwischen Gott und. Aber Gott sagt, ich will gerne Gott in deinem ganzen Herzen sein. Ich will nicht nur halbe Sachen mit dir machen, sondern ich will gerne Gott in deinem ganzen Herzen sein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Das heißt nicht, dass es mir gelingen würde, perfekt zu sein. Das wünschte ich mir manchmal in so manchen Bereichen meines Lebens. Hab hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit, das zu üben. Aber das heißt, dass ich mit all den Unperfekten mich nicht vor Gott zu verstecken brauche, sondern zu Gott hinrennen darf. Mit all dem, was mir nicht gelingt, mit all meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit dem, was mich von Gott trennt, was mein Leben klein und kaputt macht, das nicht auch in meinem Herzen zu tragen und in so einer zweiten Kammer quasi vor Gott zu verstecken, sondern das zu Gott hinzubringen und ihm hinzuhalten. Ich fand es so spannend, unser Kleiner, mit dem war ich beim Kinderarzt, und dann hat der irgendeinen lustigen Takt fest, also in meinen Worten lustigen Takt festgestellt. Er hat nur kurz gehört und sagte, ah, das ist ein 4/16 oder ich weiß es schon nicht mehr so genau. Und hat sich dann deswegen das Herz nochmal genauer angeschaut, hat es ewig lange Ultra geschallt. Und dann hat er auf das Tuch von der Liege, hat er seinen Kugelschreiber genommen so und hat dann auf das Tuch von der Liege gesagt, also pass auf, das ist dein Herz, so ungefähr. Ja, so. Und das Herz hat wie viele Kammern? 4. Und dann hat er das aufgemalt und hat gesagt, also da kommt das Blut rein und dann geht das da durch und dann geht das in die Beine und von da geht es dann wieder zurück und dann geht es in die Lunge und la 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 la. Und ich bin schon bei dem ersten Bild hängen geblieben und dachte, wie cool ist das denn, dass ich ein Kreuz in meinem Herzen habe. Das ist ja nice, so ein 3D-Kreuz. Du hast ein 3D-Kreuz schon in deinem Herzen, wenn alles einigermaßen gut ist bei dir. Wir brauchen das Kreuz im Herzen. Wir brauchen das, dass Jesus, der Auferstandene, unser Herr, unser Gott ist, der uns Leben schenkt. Und zwar ein Leben, das nie aufhört, der für unsere Schuld bezahlt. Gott erinnert sich nicht unbedingt an unsere Schuld, wenn er auf uns schaut. Wenn wir sie ihm vorher bekennen und sagen, Herr, hier ist sie. Gott muss sich an unsere Schuld gar nicht erinnern, wenn wir sie bekennen, weil er sie dann schon entsorgt hat. Weil dafür steht das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Jesus schon bezahlt hat und dass der Lohn der Sünde, nämlich der Tod, uns nicht mehr gilt, sondern uns gilt die Auferstehung und das Leben. Und deswegen halte dieses Kreuz fest in deinem Herzen und lass Gott Gott sein. Jemand hat mal gesagt, was bringt es, wenn die Welt weiß, wer du bist, aber der Himmel deinen Namen nicht kennt. Jesus hat das ähnlich ausgedrückt, ne? Was Hilfe ist, die ganze Welt zu gewinnen, aber doch Schaden an deiner Seele zu nehmen. Was würde es helfen, was hilft es, wenn die ganze Welt deinen Namen kennt? Wie viele Leute bei Insta und bei Facebook und bei TikTok und so weiter wollen gerne, dass möglichst viele ihren Namen kennen? Ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der eine deinen Namen kennt. Der Auferstandene. Der, der am Kreuz gestorben ist, der im Grab lag, der auferstanden ist und der lebt. Wenn der deinen Namen kennt, Halleluja, mehr musst du gar nicht wissen und brauchen. Wenn der deinen Namen kennt, dann reicht es vollkommen aus. Apropos Namen kennen. Da gibt es doch so einen Menschen, der hat die 10 Gebote umgeschrieben. Der Richard Dawkins, ein Religionskritiker und Profi-Atheist sozusagen, der hat ein Buch geschrieben, der Gotteswahn, und er hat 10 neue Gebote geschrieben. So. Da fängt schon mal an bei mir, wo ich mir denke, boah krass, wenn ihr mal googelt nach 10 Gebote neu, wenn ihr einigermaßen gut drauf seid und gerade gute Laune habt und euch so schnell nichts umschmeißen könnt, könnt ihr das mal machen, ansonsten lasst es, das nervt. 10 neue Gebote, weil nämlich alle möglichen Atheisten neue Gebote schreiben. Die sind zum Teil wirklich übel und echt eklig einfach. So. Aber ich finde es krass, dass es schon damit anfängt, dass sie Zehen nehmen. Die alten Abgucker. Leugnen, dass es Gott gibt, aber schreiben 10 Gebote. Können auch 9 schreiben oder 14 oder 23, was weiß ich. Nein, aber sie nehmen, der Teufel nimmt immer das, was Gott gemacht hat und dreht es nur um, weil es so unkreativ ist und so langweilig, dass er nur das Gute, was Gott macht, nimmt und es ein bisschen verändert. Der Dawkins, ne, schreibt, das erste Gebot ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Hallo, das hat Jesus gesagt. Das erste Gebot hast du schon mal bei dem abgeguckt, den du leugnest. So, der hat gesagt, also Jesus ist ja positiv, Jesus hat das positiv ausgedrückt, ne, was du willst, dass dir die Leute tun, das tu ihnen auch. Ne, die goldene Regel, Matthäus. Hat er von Jesus geklaut. So, erstes Gebot, geklaut. Zweites Gebot, strebe immer danach, keinen Schaden anzurichten. Denke ich mir, ja, reichen die Gebote 4 bis 10 auch. So, wenn ich die umsetze, habe ich auch keinen Schaden angerichtet. Drittes Gebot, behandle deine Mitmenschen, andere Lebewesen und die Welt im Allgemeinen mit Liebe, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Respekt. Oh, Halleluja, hat schon mal ein bisschen was begriffen, ja, von dem, was in der Bibel steht und was Gott eigentlich von uns fordert, nämlich Liebe üben und demütig sein und so weiter. Und so geht es dann weiter. Viertes, sieh über Böses nicht hinweg und scheue dich nicht, Gerechtigkeit walten zu lassen und sei immer bereit, schlechte Taten zu verzeihen, wenn sie freimütig eingestanden und ehrlich bereut werden. Der ist so nah dran in dem, was er sagt, in seinen ganzen 10 Geboten. Bis auf das Letzte. Das 10. ist, stelle alles in Frage. Wobei ich mir denke, ja, prüfet alles und behaltet das Gute. Aber es ist nochmal für mich, prüfen und in Frage stellen ist noch ein bisschen was anderes. Ich will gar nicht alles, ich muss auch nicht alles in Frage stellen. Ja, genau. Wahrscheinlich hat er sich gut damit beschäftigt. Und dann hat es ihn zum Teil auch geprägt, wahrscheinlich. Aber merkt ihr, selbst in diesem Atheismus-Denken kommt man von Gott nicht weg. Es braucht halt Mut und Ehrlichkeit einzugestehen, er ist Gott und ich bin's nicht. Weil das ja letztlich die große Sünde an sich ist, dass wir gerne selber Gott sein wollen. Und dass Gott sagt, nee, ich bin Gott, nicht du. Und du bist auch nicht dein eigener Herr, sondern Gott ist mein Herr und mein Gott. Und er darf bestimmen, er darf dirigieren, er darf sagen, wo es lang geht. Er darf auch manchmal hineinreden und darf mich auch überführen von Schuld und Sünde und mir klar machen, wo ich vielleicht auch mal auf dem falschen Weg bin. Bei Gott geht es nicht darum, alles gut zu heißen und alles schön und richtig zu finden. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit sich die Unterdrückten netter fühlen oder gesehen fühlen, sondern damit die Macht des Teufels zerstört wird. Mich hat es total verstört. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit der Karfreitagsprozession in Berlin. Auch das sind Bilder, die müsst ihr nicht unbedingt googeln. Ja, da gab es eine ökumenische Karfreitagsprozession mit ganzen 250 Teilnehmern von den 3 großen Kirchen, also katholisch, evangelisch und die Orthodoxen haben auch noch mitgemacht. Die sind von einer evangelischen Kirche gezogen, quer durch Berlin zu einer katholischen hin und unterwegs gab es dann so verschiedene Reden. So für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel. Und gegen die Unterdrückung von keine Ahnung wem und so. Und unter anderem gab es einen Menschen aus Ghana, der nackt mit lauter Schlamm bedeckt war. Man konnte verschiedene Körperteile sehr gut erkennen, unter anderem das männliche Geschlechtsteil, weil er ja nackt war, nur mit Schlamm bedeckt. Und der in seiner Kunst dargestellt hat und darauf hingewiesen hat auf die Unterdrückung der queeren Leute in Ghana. Und die Pastorin, die ihn dann vorgestellt hat, hat ihn als Frau vorgestellt. Dass diese Frau darauf hinweist, dass diese Menschen... Und ich denke mir, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich kann nicht Gott vor jeden Karren dieser Weltpolitik spannen und sagen, Gott findet das alles ganz toll und damit alles rechtfertigen mit der Liebe und der Gnade. Ich darf aus Gottes Gnade keine billige Gnade machen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit jeder, der sich irgendwo unterdrückt fühlt, ein bisschen gesehen und besser fühlt. Sondern Jesus ist gestorben, um die Werke der Finsternis und des Teufels zu zerstören.